Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und liebe Brüder, eine Familie ist doch was recht Eigenartiges. Da gibt es Menschen in meiner unmittelbaren Nähe, deren Abstammung ich teile, Geschwister, Brüder, Schwestern, Eltern, Großeltern, auch die eigenen Kinder, mit denen ich relativ viel Zeit in meinem Leben verbringe, die ich präge und von denen wiederum ich selbst geprägt werde, die ich mir aber nie ausgesucht habe um mich herum. Eltern, Großeltern, Kinder, Geschwister, ganz zu schweigen von Cousins und Cousinen und Tanten. Familie kann ein Ort sein, der mir zur Heimat wird. Dort kann ich das Gefühl der Geborgenheit und der Annahme lernen und empfinden, Liebe und Zugehörigkeit erfahren, emotional gestärkt werden und wertgeschätzt werden. Das soll so ein Ort sein für unseren Täufling, für den Louis. Ein Ort, um dort Geborgenheit und Annahme zu erfahren. Ich kann aber auch in der eigenen Familie Ablehnung erfahren. Da schlägt mir heftige Kritik entgegen, Lieblosigkeit, vielleicht manchmal sogar Gewalt. Ja, Familie kann ganz idyllisch sein. Es kann aber auch zugleich Drama und Tragödie sein. Heute betrachten wir so eine Familiengeschichte aus dem Alten Testament, ohne die Geschichte selbst zu lesen. Eine Geschichte des Alten Testaments, die von einem Träumer handelt, nämlich von Josef, so heißt dieser Mensch. Und Schauplatz dieser Tragödie oder dieses vielleicht guten Endes zum Schluss auch, ist die Großfamilie irgendwo zwischen Israel und Ägypten. Da gibt es einen kinderreichen Vater, Jakob heißt er, der einen Lieblingssohn hat. Und einen Lieblingssohn zu haben und dieser innigen Beziehung zwischen Vater und Sohn zu leben, das hat zwangsläufig Auswirkungen auf die Beziehung der Geschwister untereinander. Das werden Sie, das werden wir mitbekommen, wenn wir selber in Familien leben, wo wir deutlich das Gefühl haben, dass einer oder eine bevorzugt wird. Das hat Auswirkungen auf die Beziehung untereinander. Diese intensive Zuneigung des Vaters zu seinem Lieblingssohn Josef. Konflikte sind vorprogrammiert. Zudem ist Josef auch noch Nachzügler seiner 11 älteren Brüder. Und die stammen zudem auch noch von einer anderen Mutter oder von anderen Müttern. Und da sind Neid, da sind Streit und Eifersucht bis hin zum Hass vorprogrammiert. Und so kommt es, wie es kommen muss, eines Tages, als Josef, der Liebling des Vaters, gerade 17 Jahre alt ist, da wird er vom Vater losgeschickt hinaus auf die Felder. Er soll doch mal schauen, was die Brüder da draußen so treiben, ob sie dann auch recht arbeiten. Er soll dem Vater daheim Bericht erstatten, was die älteren Brüder machen. Und so sucht Josef seine Brüder und findet sie auf Anhieb nicht. Und dann begegnet ihr ein Fremder, eine kurze Begegnung, ein kurzes Gespräch und dann kommt ein Satz, auf den ich dann noch eingehen werde. Da fragt der Fremde, was machst du denn hier allein? Und Josef sagt, ich suche meine Brüder. Ich suche meine Brüder. Als er schließlich die Brüder findet, da sind die nicht erfreut, ihn zu sehen. Sie kennen die Geschichte, sie hassen ihn in dem Augenblick und sie planen, ihn umzubringen. Aber bevor sie ihn umbringen, da quälen sie ihn erstmal und werfen ihn in eine Grube. Und manchmal ist das so bei uns mit unseren Familienangehörigen, das merken wir manchmal gar nicht, wie stark wir gerade unseren nächsten Angehörigen verletzen können und quälen können mit den Dingen, die gerade wir so in uns treiben. Und das ist doch seltsam, dass man gerade die engsten Angehörigen wohl am stärksten treffen und verletzen kann. Und dann wählen sie den Weg des Hasses, diese Brüder, werfen ihn in eine Grube. Dieser Träumer erwacht da unten in dieser Grube und ist auf einmal seines festlichen Gewandes ledig geworden. Das haben sie ihm zuvor ausgezogen. Und der Weg des Hasses der Brüder nimmt ihren Lauf. Und das ist das Entscheidende. Wenn ich mich einmal auf den Weg des Hasses begebe und mir dann nicht die Blöße geben will und dem Vater oder dem Bruder eingestehen will, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann muss ich diesen Weg weitergehen und das führt unweigerlich zu Lügen. Und so auch in unserer heutigen Geschichte. Einmal drin im Hamsterrad der Wut und des Hasses, da entschließen sich die älteren Brüder Josef als Sklaven zu verkaufen. Sie holen ihn aus der Grube, geben ihn zu einer Händlerkarawane, verkaufen ihn da und diese Karawane nimmt ihn, den versklavten Josef, mit nach Ägypten. Zu Hause sagt man dem verstörten Vater, der Sohn sei gefressen worden von einem wilden Tier. Die Lebenslüge der Brüder. Und wie das so ist mit Lebenslügen, man wird nicht so recht froh darüber. Die schleifen irgendwie mit. Sie lassen einen nicht wirklich in Ruhe. Das Leben wird auch nicht schöner oder angenehmer, bloß weil der verhasste kleine Bruder weg ist. Und als noch eine schreckliche Hungersnot den ganzen Landstrich heimsucht, ist es mit dem schönen Leben der Brüder endgültig vorbei. In ihrer Not ziehen die Brüder nach Ägypten, zweimal nach Ägypten, um dort Getreide zu kaufen. Gott hat es inzwischen gut gemeint mit Josef. In Ägypten erlebt er eine steile Karriere. Kurz und gut, er wird Stellvertreter des Pharaos. Er wird Stellvertreter des hohen Königs von Ägypten. Und nun, nach all den Jahren, treffen Josef, der Erfolgreiche, und seine Brüder, die Bettelnden, wieder aufeinander, aber ohne, dass sie voneinander richtig wissen. Josef erkennt seine Brüder, aber seine Brüder erkennen ihn nicht. Sie erwarten nicht, dass Josef noch lebt, dass er da vor ihnen steht als der große oberste Verwalter dieses Landes. Die Freude ist groß, als er sich zu erkennen gibt. Naja, das wissen wir gar nicht, ob die Freude so groß ist, aber zumindest ist sie laut. Und Josef trägt ihnen, den Brüdern, auf, den alten Vater, die Frauen, die Kinder mit nach Ägypten zu bringen, zu holen und hier zu leben, bis die Hungersnot vorbei ist. Und jetzt lebt die Großfamilie in Ägypten, jetzt ist sie sicher und satt. Und jetzt stirbt der gemeinsame Vater. Was jetzt? Hören wir die Geschichte. Das Ende der Geschichte aus dem ersten Buch Mose. Da heißt es: Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen: Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen: Dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach: So sollt ihr zu Josef sagen: Vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünden, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Volkes, des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als man ihm solches sagte. Und seine Brüder gingen selbst hin und fielen vor ihm nieder und sprachen: Siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tag ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und Josef tröstete seine Brüder und redete freundlich mit ihnen. Drei Dinge fallen mir an diesem Bibeltext auf, nämlich zuallererst die Angst. Die zieht sich durch diesen Text hindurch, die Angst. Der Hunger und schließlich die Erkenntnis, dass wir uns als Geschwister vor Gott, unserem Vater, nur auf Augenhöhe begegnen können. Ich will zum Ersten kommen, zur Angst. Und das ist ganz offensichtlich in dieser Geschichte. Die Brüder fürchten Rache. Sie fürchten sich vor Josefs Zorn. Sie wussten, dass die Situation ja irgendwann mal eintreten würde. Und ich vermute mal, dass die Angst nicht erst mit dem Tod des Vaters kam. Mit einer Lüge zu leben, erzeugt Angst, dass das irgendwann herauskommt, was ich mir und anderen da jahrelang vorgeschwindelt habe. Und in der Geschäftigkeit des Alltags vergisst man das manchmal. Da ist vieles wichtiger und diese Lüge und diese Angst rückt irgendwie aus dem Gedächtnis, aus der Aufmerksamkeit, aber im Unterbewusstsein, da ist sie immer mit drin. Da rumpelt es immer wieder, da rumort es immer wieder ständig. Und dann gibt es manchmal so kleine Punkte, da werde ich an diese Angst erinnert und kriege so einen panischen Anfall und versuche mich dann wieder zu beruhigen. Es wird nichts davon berichtet, wie der Vater reagiert hat, als er erfährt, dass Josef noch lebt. Wahrscheinlich war damals die Freude über das Überleben des Josef größer, dass man das erstmal beiseite schob. Aber jetzt ist sie da, die Angst. Und diese Angst stellt Fragen. Wird Josef jetzt sich rächen? Wird er sich rächen an uns? Jetzt kann er es ja. Aber die Brüder Josefs hatten weitaus vorher schon Angst. Angst, nämlich zu kurz zu kommen. Neid ist es, der schon früh an diesen Brüdern fraß. Und Neid ist nichts anderes als die ängstliche Frage, werde ich auch genug abbekommen vom Kuchen? Werde ich vielleicht übersehen? Komme ich zu kurz? Und diese Angst, zu kurz zu kommen, haben die Brüder schon seit Jahrzehnten. Vielleicht kriege ich nicht genug Liebe. Wird mein Liebeshunger gestillt? Wird mein Lebenshunger gestillt? Und das ist bei Beziehungen in Familien eine große Frage, gerade zwischen Geschwistern. Ich komme zum zweiten Punkt, dem Hunger. Meiner Meinung nach hat man ständig Hunger in dieser Josefsgeschichte. Alle haben da irgendwie Hunger. Ständig hungert jemand. Es ist Hungersnot, die die Brüder nach Ägypten treibt, um dort Getreide zu kaufen. Josef, der ägyptische Verwalter, soll jetzt ihren Hunger stillen. Und Josef hatte als Jugendlicher einst von Getreidegarben, also von solchen Strohpuppen geträumt und davon, dass seine Brüder welche binden und er welche und er eine bindet. Und die Garben der Brüder neigen sich alle vor ihm. Das hatte großen Argwohn, großen Neid und großen Zorn bei den Brüdern erzeugt, als er von diesem Traum erzählte. Garben und Getreide, da geht es wieder um den äußeren Hunger. Aber es gibt auch inneren Hunger in dieser Geschichte. Der innere Hunger der Brüder, den hatten wir vorhin schon erwähnt. Bekomme ich genug Liebe vom Vater? Nimmt der Vater mich wahr? Bin ich ihm überhaupt wichtig? Bin ich meinem Vater, meiner Mutter überhaupt wertvoll? Aber auch Josef hat Hunger, so bin ich der Überzeugung, dieser Träumer. Als er seine Brüder auf dem Feld sucht und von dem Fremden unterwegs gefragt wird, was er denn hier allein mache, da antwortet er diesen einen Satz: Ich suche meine Brüder. Liebesentzug, wie ihn die Brüder vom Vater spüren, das tut sehr weh. Es tut weh, wenn ein Kind merkt, dass es nicht geliebt wird. Und das ist grausam, so etwas zu spüren. Aber ebenso und oder mindestens genauso grausam und verunsichernd ist der Entzug von Zugehörigkeit. Du gehörst nicht zu uns. Du bist ein Fremder, du bleibst ein Fremder. Wir erleben das immer wieder, auch in der Flüchtlingsarbeit. Vergangenen Freitag in der jungen Gemeinde war auch ein Flüchtling da, wie schwer es ist, wenn man sich nirgendwo zugehörig fühlen kann. Da kann der Bauch satt sein, aber wenn ich Mangel an Zugehörigkeit habe, dann tut das weh, dann ist das grausam. Zugehörigkeit, nicht dazu zu gehören in einer Gruppe. Und so haben sie ständig Hunger in dieser Geschichte, alle. Und dieser Hunger ist mit den Jahren nicht weniger geworden. Daran ändert auch nichts, dass sie jetzt alle erwachsen geworden sind. Vielleicht kennen sie ja auch diesen inneren Hunger. Vielleicht kennst du auch diesen inneren Hunger zu leben, vielleicht schon sehr lange. Unter Umständen haben wir uns an dieses Gefühl schon gewöhnt. Haben das vielleicht schon lange verdrängt, nehmen es kaum mehr wahr. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, dieses Gefühl zu überspielen, sich darüber lächerlich zu machen, das so zu bagatellisieren, das nicht ernst zu nehmen. Aber es ist immer noch da, dieses Gefühl nach Hunger. Und wo kriegen wir diesen Lebenshunger gestillt? Und darf ich als Erwachsener überhaupt etwas haben? Das ist ja irgendwie unangenehm und peinlich. Nun, wir Menschen sind Mangelwesen. Gott hat uns mit einem solchen Hunger erschaffen. Wir sind darauf angewiesen, von außen etwas zu bekommen. Das ist beim Essen und beim Trinken so. Und das wissen Sie als Eltern von Louis, das wissen alle, die selber Menschen sind, dass es nicht reicht, wenn man einmal zu Beginn des Lebens etwas isst und etwas trinkt. Und dann reicht das für 80, 90, 100 Jahre Leben auf dieser Welt. Nein, ich brauche es immer wieder, Essen und Trinken, aber genauso Zugehörigkeit und Liebe und Annahme und vieles mehr. Es reicht nicht, einmal am Traualtar der Ehefrau oder dem Ehemann zu sagen, dass er oder sie ihn oder sie liebt. Das sollte man täglich machen. Die Umarmung, nicht nur am Anfang einer Beziehung, sondern ständig, immer wieder. Wir brauchen das, weil wir immer wieder Mangel haben an Liebe. Immer wieder Mangel haben an Annahme, den Kindern das immer wieder zeigen, du bist angenommen, so wie du bist. Den Eltern, auch wenn sie alt werden, du bist gut so, wir nehmen dich so an, wie du bist. Nicht nur einmal, sondern immer wieder täglich. Vieles können wir uns selber annehmen und erarbeiten, aber das, was wirklich wichtig ist, das kann uns häufig nur geschenkt werden. Wie geht es jetzt weiter mit diesem Josef und seinen Brüdern? Ich komme zum letzten Punkt. Als Geschwister vor Gott können wir uns nur auf Augenhöhe begegnen. Jakob, der gemeinsame Vater, ist nun tot. Nun beginnt die komplizierte, die verworrene Kommunikation der Brüder miteinander und untereinander. Und ich glaube, das kennen Sie auch, wenn Sie sich einmal verstritten haben in der Familie, mit den Geschwistern vielleicht, mit den Eltern oder mit irgendwelchen engeren Angehörigen, dann nimmt selten irgendjemand den Hörer in die Hand und spricht das offen und ehrlich an. Oder geht an die Haustür und klingelt und sagt, so, jetzt reden wir mal Tacheles miteinander. Nein, da wird erst einmal eine komplizierte Kommunikation gesucht. Man sucht sich meistens Verbündete. Geh du mal. Frag mal, ob es noch schlimm ist. Oder wie er oder sie darüber denkt, hat das vergessen. Dann fragt man, was ist denn sein Tonfall gewesen? Wie hat er denn darauf reagiert? Hat er über mich gesprochen? Tut es noch weh? Ist er mir noch böse? Oder andersherum, ist er noch bockig und sieht seine eigene Schuld vielleicht gar nicht ein? Man sucht sich Verbündete, die meistens ein bisschen entfernter sind, oder Verwandte, die gar nicht richtig involviert sind in diese Konflikte und diese Verletzungen. Und dann schicken die Brüder Josefs erstmal einen Boten und zitieren den Vater. Und in dem Zitat des Vaters steckt gleichzeitig auch noch eine Anrede an Josef drin, der aber durch die Brüder übermittelt werden soll. So kommt wörtliche Rede in wörtliche Rede in wörtliche Rede. Es ist total kompliziert. Ja, Versöhnung unter Verwandten ist kompliziert. So anstrengend. Darum weiß unser Predigttext. Und so kommt der Bote und überbringt Josef die Botschaft der Brüder. Die Botschaft, die eigentlich eine Bitte ist des verstorbenen Vaters. Ob der Vater tatsächlich je die Worte gesprochen hat, oder ob dies nur eine Erfindung der ängstlichen Brüder ist, kann nicht sicher beantwortet werden. Und Josef? Josef bricht zusammen. Er weint. Insgesamt weint Josef 7-mal in dieser Geschichte. So oft wie keine andere Person in der Bibel überhaupt. Er weint, er ist traumatisiert. Dieser traumatisierte Träumer weint und bricht in unserem Predigttext dann ein letztes Mal zusammen. Weshalb? Auch das wissen wir nicht. Vielleicht, weil er so angerührt ist durch die Bitte um Vergebung. Vielleicht aber auch, weil er darüber entsetzt ist, dass ihm seine Brüder immer noch misstrauisch sind, ihm misstrauisch gegenüberstehen und ihm Rachegedanken unterstellen. Vielleicht aber auch weint er, weil alles nochmal hochkommt, weil alles nochmal ausbricht und erwacht in ihm, was seine Brüder ihm angetan haben an Verletzungen. Oder aber, weil er durch die Worte des Vaters erneut gedemütigt wird. Verzichte auf dein Recht, sagt dieser Vater mit Autorität. Verzichte und nimm deine Opferrolle an. Räche dich nicht. Du wärst zwar im Recht, aber tu es nicht. Trage das. Ertrage das. Und verzichte auf Genugtuung. Und tatsächlich lässt sich der hebräische Urtext übersetzen mit den Worten, ach, trage doch das Verbrechen deiner Brüder. Josef und seine Brüder standen nie auf derselben Höhe. Sie haben sich nie und sind sich nie auf Augenhöhe begegnet, so wie es bei Geschwistern sein sollte. Immer ging es um Macht und immer ging es um Hierarchie. Und wiederum, jetzt kommen die Brüder und bringen das wieder ins Ungleichgewicht und unterwerfen sich ihm wieder. Sein Traum von den Gaben, der hat sich auf einmal bewahrheitet. Jetzt verneigen sich auch die Brüder vor ihm. Josef hatte also Recht, aber vom Recht haben wird man nicht satt. Josef durchbricht nun diese ewige Ungleichheit und er lässt sich nicht darauf ein, dass sich seine Brüder ihm unterwerfen. Er richtet sie wieder auf, begibt sich auf Augenhöhe mit ihnen. Und dann tut er was ganz Besonderes. Und das ist für das Miteinander auch für uns wichtig in der Gemeinde und in den Familien. Er verzichtet auf die Macht zu urteilen. Er verzichtet auf die Macht zu verurteilen. Er verzichtet auf die Macht zu vergeben. Er Er verzichtet auf diese Macht. Er urteilt nicht über seine Brüder, er verurteilt sie nicht, aber er vergibt ihnen auch nicht. Er kehrt das, was war, nicht unter den Teppich. Er entlässt seine Brüder nicht in die Schuldlosigkeit, sondern er nimmt ihnen die Angst. Er tröstet sie, er ist bereit, mit ihnen neu anzufangen. Vergebung wird nicht erwähnt, denn diese Vergebung kann nur Gott zusprechen. Gott urteilt, Gott verurteilt und Gott vergibt. Ich und du und Josef, wir sollen das nicht tun. Wir verzichten darauf. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, sagt Josef, aber Gott gedachte es gut zu machen, so sagt er. Und bekennt damit, dass seine Gerechtigkeit von Gott kommt und nicht aus der eigenen Genugtuung. Und das ist Gottes Bestreben, es von Anfang an gut zu machen. Einen Raum zu schaffen, in dem Leben möglich ist, in dem nicht nur Überleben möglich ist, sondern Leben in Fülle für alle. Und jetzt sind sie auf Augenhöhe, Josef und seine Brüder, als Diener Gottes. So auch wir. Vor Gott, unserem Vater, können wir untereinander nur auf Augenhöhe begegnen. Das ist Versöhnung, indem wir uns immer wieder auf Augenhöhe stellen und keine Macht oder Hierarchien aufbauen. Und so heißt es im Psalm 133, den ich vorhin gesprochen habe: Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dort verheißt der Herr Segen und Leben bis in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.